Also, ich habe schon seit längerem ein Thema auf dem Herzen, was ich unbedingt predigen möchte. Und ja, das war noch nicht reif. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ist das dran und das wird eine Reihe werden. Da ich aber nur unregelmäßig predige, wird diese Reihe sich bestimmt über einige Monate hinziehen. Also immer mal wieder sozusagen zum gleichen Thema werde ich dann Inputs geben. Es wird sich wahrscheinlich deshalb nicht wie eine Reihe anfühlen, aber es passt dann zusammen. Und falls ich mal was auslasse, dann werde ich es bestimmt auch mal erwähnen. Dann kann man das bestimmt auf meinem Podcast nachhören, falls ich mal in Remscheid irgendwie was nicht gepredigt habe, was ich woanders dann da zu dem Thema gemacht habe. Auf jeden Fall geht es um Gottesdienst und wie wir Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst ist ja definitiv in allen christlichen Denominationen, Gemeinden, Versammlungen, ist so das Kernstück, ein Kernelement des christlichen Glaubens. Also ich glaube, seit es die Christen gibt, haben die sich regelmäßig getroffen in ihren Häusern und Synagogen und Tempeln und Kirchen, um dann gemeinsam ja, Gottesdienst zu feiern. Ich glaube, es gibt kaum einen Christen, der auf Dauer ohne eine regelmäßige Versammlung lebt. Und das ist eine Tradition, die eigentlich schon tausende von Jahren vor Jesus halt im Judentum da war. Also das ist mehrere tausende Jahre lebt man das. Und ich würde gerne mal mit euch einzelne Elemente von Gottesdienst beleuchten und einfach mal schauen, was macht denn so ein Gottesdienst aus? Woraus besteht Gottesdienst? Was sollte unbedingt ein Gottesdienst enthalten? Und die Bibel hat da klare Anweisungen, gerade fürs Judentum. Da findest du Kapitel über halt den Gottesdienst im Alten Testament, also 2. Mose bis 4. Mose im Endeffekt. Und auch im Neuen Testament findet man immer wieder ein paar Hinweise. Aber so einen klaren Ablauf des christlichen Gottesdienstes findet man leider nicht. Aber was man natürlich sagen muss, es gibt Traditionen. Und diese Traditionen haben sich seit Tausenden von Jahren durchgesetzt. Egal in welcher Kirche. Also es gibt Traditionen, die findest du im römisch-katholischen, im orthodoxen, im protestantischen, im freikirchlichen. Es gibt Elemente, die haben sich bewiesen, bewährt und die sind von Gott gesegnet. Und durch diese Kraft und Inspiration, die da ist, da merkt man, okay, das ist von Gott gesetzt. Weil die Frage sollte ja sein, nicht wie wollen wir einen Gottesdienst feiern, was gefällt uns gut, sondern die Frage ist, wie hätte gerne Gott, dass ein Gottesdienst gefeiert wird. So. Die Jesus-Freaks sind an sich recht bunt. Also wir sind jetzt ja nicht so die typische Jesus-Freaks-Gemeinde, aber all die Jesus-Freaks als Bewegung sind noch sehr jung und sehr bunt und eigentlich die meisten halten nicht so viel von Traditionen. Und ich muss zugeben, dass ich früher sogar recht arrogant war im Umgang mit anderen Gemeindeformen und hatte so ein bisschen so im Hinterkopf, so wie wir machen, so ist es richtig. Und was die anderen machen, naja, also ich habe das vielleicht nie so offensichtlich gesagt oder gedacht, aber irgendwie habe ich doch geurteilt. Und dann bin ich irgendwann in den Reisedienst gegangen und habe ganz, ganz viele verschiedene Gemeinden kennengelernt und da auch dienen dürfen. Und es gibt ja so, das wissen die, viele von euch, eine Gemeinde, landeskirchliche Gemeinde, wo ich immer auf eine Konfi-Freizeit mitfahre, schon seit 16, 17 Jahren irgendwo in dem Dreh. Ich muss jetzt nachschlagen, wie viele es sind. Und da gab es halt auch so den Moment relativ am Anfang, wo ich sagte so, boah Gott, bitte jetzt lass doch mal deinen Geist fallen und irgendwie alle mit irgendwie voll des Geistes in Sprachen und boah, lass uns das sein, wir wollen ein Zeichen und Wunder und Dämonen sollen fliehen und sowas. Und dann hatte ich eine ganz klare Ansage von ihm, der sagte zu mir, Ferry, wir sind hier woanders. Und ich mache meine Sache mit denen hier anders, als du es gewöhnt bist. Aber glaube mir, ich mache meine Sache, aber anders. Und seitdem habe ich begonnen, mit offenen Augen wirklich andere Gemeinden zu betrachten und mit diesen offenen Augen zu lernen, zu schauen, wie macht es Gott hier? Ich will aufsaugen, ich will lernen, ich will mich bereichern, ich will mich auf ein breiteres Fundament stellen. Und ich sehe mich immer weniger als ein Jesus-Freak und immer mehr einfach als ein Jünger Jesu, global. Also einen globalen Jünger Jesu, genau. Und ich glaube, auch die Jesus-Freaks-Bewegung wird immer offener. Also als ich dieses letzte Online-Villo in diesem Jahr gesehen habe, hey, da gab es gesungene Fürbitte mit lateinischen Worten drin. Da habe ich dann gedacht, hoch, das ist jetzt ja schon fast für die meisten Jesus-Freaks ein Kulturschock. Aber es zeigt, wir wollen von anderen lernen und es liegt ein herrlicher Reichtum bereit und es wäre schade, den einfach zu ignorieren. Mit diesen Gedanken im Herzen habe ich angefangen, mit vielen Leuten zu sprechen. Ich habe mit vielen Pastoren gesprochen. Ich habe mit vielen Leitern gesprochen und habe dann wirklich gefragt, so, was ist denn das Wichtigste? Was sind die wichtigsten Elemente in eurem Gottesdienst? Was sind die Dinge, wo ihr glaubt, was sind eure Schwerpunkte? Also zum Beispiel in der katholischen Kirche ist das Abendmahl definitiv das Sahnestück des Gottesdienstes. Da läuft alles drauf zu, weil sie davon ausgehen, dass bei dieser Wandlung Brot und Leib wirklich zum Leib und Blut Christi werden und deshalb Christus jetzt leibhaftig anwesend ist. Und sie Gemeinschaft haben können mit dem leibhaftigen Jesus. Und das ist natürlich so der Moment, ne? Alle warten drauf, dass der Herr reinkommt. Ne? Und dementsprechend nur ein Beispiel. Das ist ein ganz besonderer Punkt bei denen. Freikirchen, wenn man da schaut, da ist halt immer so das gleiche Schema. Es gibt Lobpreis und Anbetung, es gibt Gebet, es gibt eine Predigt. Das sind so Unankündigungen natürlich. Das sind so eigentlich auch immer die gleichen Schemen. Mal so, aber es gibt es. Und wenn du jetzt einen Lobpreiser fragst, der wird sagen, ja, Anbetung ist wichtig. Und wenn ich so in Deutschland allgemein gucke, dann ist Predigt das Wichtigste. So irgendwie die Leute kommen zu spät zum Gottesdienst. Hauptsache, sie verpassen die Predigt nicht. Und nach der Predigt, dann müssen sie vielleicht auch schon wieder gehen. So ein bisschen wie im Studium, da gab es das, die Leute kommen so, die ersten Dreiviertelstunde kommen immer wieder welche rein und dann die letzte Dreiviertelstunde gehen schon immer wieder welche. Und so habe ich manchmal das Gefühl, ist es irgendwie um die Predigt drumherum halt leider auch oft in vielen Gottesdiensten in Deutschland. Ich habe mir Liturgien angeschaut. Also Liturgien sind ja sozusagen die festgesetzten Abläufe in einem Gottesdienst. Und habe geguckt, was ist denn da immer wiederkehrend? Gibt es spezielle Gebete? Gibt es Rituale? Gibt es Handlungen? Und mein Gedanke ist so in der Reihe, was steckt dahinter? Was ist der Kern dieser Geschichte? Und das sind zum Teil so Elemente, die sind sehr kurz. Das kann ein einzelner Satz sein oder ein einzelner Vers. Das kann irgendwie eine Liedzeile sein. Und das sind manchmal ganz kurze Sachen, die aber ganz bewusst immer gebracht werden. Also zum Beispiel das Vaterunser, kennt ihr. Dann das Glaubensbekenntnis, hat der Storch mal eine Predigtreihe drüber gebracht. Aber es gibt noch andere Sachen, wie das Kyrie Eleison, ein Votum, das Agnus Dei. Also das sind jetzt die Fachausdrücke dafür. Also ganz viele solche Elemente, die du bei fast allen Christen seit Jahrtausenden findest. Vielleicht in Landeskirchen, in Freikirchen weniger, aber auch da findet man die Elemente, nur dann vielleicht anders verpackt. Also Ziel der Reihe soll sein, den Kern zu betrachten von Traditionen und diese bestehenden Dinge zu beleuchten und dann zu fragen, was machen wir daraus? Über den Tellerrand hinausblicken und neue Dinge für uns entdecken, betrachten, prüfen, aussortieren, Gott hinhalten, segnen lassen, sich inspirieren lassen. Und vielleicht eine eigene Liturgie entwickeln. Also Dinge, wo wir sagen, die wollen wir unbedingt in einem Gottesdienst drin haben. Weil ganz oft machen wir Sachen schon und aber unbewusst. Und es ist ein wahrer Schatz, Dinge nicht aus dem Bauch heraus unbewusst zu tun, sondern oder zu kopieren einfach, sondern zu wissen, warum ich sie tue. Und dann vielleicht nicht nur zu kopieren, sondern kreativ neu zu gestalten. Oder vielleicht manche Elemente auch einfach ganz bewusst zu übernehmen. Um damit unseren Gottesdienst zu bereichern und Gott die Ehre zu geben. Und natürlich zu unserer Erbauung. Und ich will euch Mut machen, in dem Zusammenhang nicht zufrieden zu sein. Das passiert schnell, wenn wir haben einen schönen Gottesdienst. Aber Leute, lasst uns da nicht überheblich werden. Ich höre das immer mal wieder. Ja, ich bin mal da gewesen, ich bin mal da gewesen und darauf komme ich nicht klar und das finde ich doof und so. Und man hat so ein, Und ein Pastor nannte das mal so eine Individualisierung des Glaubens, eine, aber mit einem, ja, es wird dann halt auch, ja, nee, sage ich nicht. Also Individualisierung des Glaubens, wo man dann einfach sagt, so ja, so hätte ich es gerne. Aber da geht halt dieses, was will Gott, verloren vielleicht. Demütige dich und schau auch mal beim anderen, was das Gute ist, was er von Gott gegeben bekommen hat. Und ich will da jetzt einfach weiter einsteigen und halt ja den Gottesdienst mit euch und mit Gott neu gestalten auch. Und da fällt mir das ein, was Paulus schreibt, 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Also ich wünsche mir, dass du das nicht einfach nur konsumierst und dann weißt, was da abläuft. Und ich wünsche mir, dass du vielleicht in diesen Elementen auch mal guckst, so ja, was kann ich denn davon einbringen? Was kann ich denn mal vorbereiten? Welcher dieser liturgischen Elemente ist etwas, was mich besonders zum Klingen bringt? Und vielleicht bringe ich das nächste Mal auch ein. Geschalte du unseren Gottesdienst mit. Und ich wünsche mir, dass wir da einfach in noch mehr Tiefe reinkommen und in eine größere Buntheit reinkommen. Und ich hoffe, dass wir uns darauf einlassen können. So. Das ist jetzt schon mal eine tierisch lange Einleitung gewesen. Und deshalb mache ich jetzt für heute erstmal nur noch einen ganz kleinen Punkt, einen kurzen Punkt, den ich glaube, der aber sehr, sehr wichtig ist. Heute schauen wir uns mal einmal den Start eines Gottesdienstes an. Der Start eines Gottesdienstes ist das sogenannte Eingangsvotum. Votum ist ein Bekenntnis, ein Wunsch, etwas, was ich über etwas ausspreche. Also die Frage, womit beginne ich einen Gottesdienst? Und in sehr vielen Kirchen, also eigentlich die meisten Kirchen, seit Jahrhunderten nutzen das trinitarische Votum. Also Trinität, Dreieinigkeit, das ist dieses, was ihr bestimmt schon mal gelesen habt aus Matthäus 28, Vers 19. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vielleicht schon mal gehört, viele ergänzen dann noch aus dem Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In Freikirchen ist das eher ungewöhnlich, aber vielleicht hast du schon mal irgendwo gehört, Milliarden von Christen beginnen genau mit diesen Worten den Gottesdienst. Und ich habe Pastoren gehört, die gesagt haben, vor diesen Worten sage ich nichts anderes. Das muss vorne stehen, das ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist wertvoll, das ist wichtig, das steht am Start des Gottesdienstes. Und aus meiner Sicht ist es schade, wenn man das nicht tut. Weil hier passiert etwas Besonderes. Zum Ersten werden Regeln abgesteckt. Ganz klar. Woher kommt dieser Satz? Matthäus 28, das ist der Missionsbefehl. Darum geht hin, sagt Jesus, und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Satz erinnert an die Taufe. Als du getauft wurdest, wurdest du auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Und das steht zu Beginn des Glaubenslebens. Die Taufe ist wie eine Hochzeit mit Jesus. Hier geht jemand in der Öffentlichkeit einen Bund ein. Hier sagt jemand, ich will mit diesem Jesus leben. Ich bin mit ihm verheiratet und ab jetzt mit ihm zusammen. Ich gehe einen Bund ein und es ist wie ein Vertrag. Und die Taufe ist ein Bekenntnis. Er ist der Herr. Ihm gebe ich mein Leben und die Herrschaft ist geklärt. Und bei der Taufe bezeuge ich das vor der Welt und kriege es zugesprochen, dass auch Gott das so sieht. Die Taufe ist ein Symbol für eine Wiedergeburt, für neues Leben. Paulus schreibt dazu Römer 6, Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. In der Taufe wird ganz klar geklärt, wer wir sind. Und daran soll dich der Satz erinnern: Wir gehören Jesus. Ich, der den Gottesdienst besuche, die Gemeinde, die diesen Gottesdienst hält. Wir stehen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit ist die Herrschaft für alles, was jetzt folgt, geklärt. Wir setzen so ein Label Gottes drauf. Es ist in seinem Auftrag. Wir sind bevollmächtigt von Gott. Und dieses in meinem Namen, das erklärt, so hier, stopp, Botschafter Gottes, im Namen von ihm feiern wir. Und jetzt regiert Gott. Ganz am Anfang wird das klar gemacht. Jeder, der reinkommt, jeder Teufel, der reinkommt, jeder Dämon, der reinkommt, weiß, ups, hier passiert jetzt in seinem Namen. Welcher Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der Stärkste, er ist der Mächtigste, er ist der Größte. Und alles andere muss jetzt schweigen. Und solch ein Bekenntnis hat Kraft. Solch ein Bekenntnis hat Kraft für uns, aber auch vor allem in der geistlichen Welt. Solch ein Bekenntnis, da legen wir den Namen Gottes auf unseren Gottesdienst. Und es heiligt diesen Moment. Wir werden dabei auch erinnert an ein Versprechen, an eine Verheißung. Jesus sagt ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das steht in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind versammelt, zwei oder drei, in seinem Namen, also ist er mitten unter uns. Was wünschen wir uns denn für einen Gottesdienst? Dass Gott auftaucht. Dass Jesus mächtig erscheint. Dass seine Kraft spürbar ist. Was wäre das für ein Gottesdienst, wenn er ohne Gott wäre? Ein Gottesdienst für ihn, aber ohne seine Anwesenheit. Der wäre vielleicht schön anzusehen, mit guter Technik, guter Musik, alles perfekt durchgestylt. Aber es wäre hohl, es wäre leer, es wäre tot, es wäre kraftlos. Unsinnig. Es ist vergeudete Luft, es ist vergeudete Zeit. Aber andersrum, stell dir mal vor, ein Gottesdienst, ich mal aus, ein Gottesdienst, vollkommen ohne Plan, ein chaotischer Gottesdienst, zu spät angefangen, zu früh aufgehört, kalte, hässliche Räume mit Durchzug, teilweise üble Musik, dann gibt's keine Predigt, die Leute kommen zu spät, meistens ist kaum einer da, niedergeschlagene Menschen, merkwürdige Gestalten, also das ist so eine typische Beschreibung eines durchschnittlichen Jesus-Freaks-Gottesdienst in vielen Orten Deutschlands. Und jetzt stell dir solch einen Gottesdienst vor und plötzlich taucht Jesus auf. Persönlich, kräftig, lebensverändernd, umwerfend, mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Gnade, mit seiner Friede, mit seinem Feuer. Das ist Gottesdienst, den ich will. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Und dann wird der Himmel offen stehen. Und dann werden Kranke heil. Und dann werden Dämonen ausgetrieben. Und dann wird das Reich Gottes verkündigt. Dann werden Menschen frei. Und dann bekommen wir einen Sinn in unserem Leben. Also ein Gottesdienst sollte unbedingt in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes passieren. Denn dann ist er mitten unter uns. Und jetzt wird der typische Freikirchler sagen, ja, aber das machen wir doch. Das ist doch selbstverständlich. Ist das so? Ist das für jeden klar? Und wenn ja, nur intuitiv? Ist es unausgesprochen? Ich glaube, unausgesprochen reicht oder selbstverständlich reicht hier leider nicht aus. Das gesprochene Wort hat Kraft in der geistlichen Welt und durch diese Sache auch in der physischen Welt. Das hängt ja zusammen. Die Predigt von Wolfgang über Segen und Fluch vor ein paar Wochen, müsst ihr unbedingt nachhören, wenn ihr dich nicht mehr daran erinnert. Worte sind wichtig, hat er da gesprochen. Worte sind wichtig. Zum Beispiel bei der Errettung. Römer 10, Vers 10. Da steht, Wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wenn du etwas aussprichst als Kind Gottes, als Verwalter der Schöpfung, als Botschafter Gottes an Christi Stadt, dann hat das eine echte Wirkung. Engel hören das, Dämonen hören das, Mächte hören das und müssen reagieren. Ich will die Stelle, die ich gerade genannt habe, nochmal im Kontext lesen, wo Jesus das sagt. Da sagt er nämlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden, auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hier wird deutlich, wenn unsere Worte in seinem Einklang sind, in Einklang mit seinem Willen sind, wenn unsere Worte in seinem Namen passieren, dann hat das Macht, dann hat das Kraft. Also sprecht Dinge aus. Also lasst uns auch Verantwortung übernehmen und bewusst den Gottesdienst unter seinen Namen stellen und darauf vertrauen, dass er dann anwesend ist. Ich komme zum Schluss. Unser Ziel ist, dass wir den Gottesdienst bewusst in seinem Namen feiern und unter seinen Namen stellen. Also lasst uns im Hinblick auf diese Reihe mal Gottesdienst beleuchten, von anderen lernen, unsere eigene Form hinterfragen und schleifen, verschönern, auf eine neue Tiefe bringen, ihm allein zur Ehre. Und lasst uns jeden Gottesdienst bewusst, jeder für sich, aber auch wir als Gruppe sozusagen, als Gemeinde, bewusst unter seinen Namen stellen und das dann auch aussprechen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Katholischen bekreuzigen sich die Leute? Wofür steht das? Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das, was sie jetzt tun, stellen sie unter seinen Namen. Ist uns das vielleicht verloren gegangen? Lasst das bitte unbedingt machen und das dann auch aussprechen, weil wir feiern ja unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Amen, ihr Lieben. Sandra, Musiker, ihr seid dran. Ich bete noch kurz, aber ihr könnt euch schon mal bereit machen. Lieber Herr, du weißt, dass wir das in deinem Namen tun und tun wollen. Aber du hast uns ganz klare Anweisungen gegeben, dass das halt auch etwas ist, was wir aussprechen sollen. Und so wollen wir das tun. So habe ich das jetzt gerade auch gemacht. Und Herr, bitte, ja, sei du mitten unter uns mit deiner Kraft und deiner Herrlichkeit und lass das Markenzeichen sein unserer Versammlung. Und Herr, bitte schenk uns in den nächsten Malen die Möglichkeit, wirklich mal über unseren Tellerrand hinauszublicken, uns zu hinterfragen. Und bitte gib jeder Person einzeln auch kreative Ideen, wie sie sich halt in solch einem Ablauf, in solch einer Liturgie mit einbringen kann. Lass uns darüber ins Gespräch kommen, wie Gottesdienst sein kann, wie Gottesdienst sein soll, als Teil des Gottesdienstes im Himmel, so auch Teil, wir sind ja so Teil dieses ganzen großen Gottesdienstes. Bitte Herr, lass uns, ja, zeig uns, wie du es gerne hättest. Amen.